Willkommen zu Nicht im Fachraumessen, dem Podcast, in dem wir spannende Projekte von NachwuchswissenschaftlerInnen zum Lehren und Lernen in Chemie und Physik vorstellen. Ich bin Ann-Kathrin Krebs und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. In dieser Folge ist Stefanie Lenzer vom IPN Kiel als Co-Moderatorin mit dabei.
Hallo! In der heutigen Folge sprechen wir mit Paul Martin von der Justus-Liebig-Universität in Gießen über maschinelles Lernen in der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung und Lehre. Schön, dass du da bist, Paul. Stell dich bitte selbst einmal kurz unseren ZuhörerInnen vor.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute hier bei euch sein darf. Das ist eben schon bereits erwähnt. Ich bin Paul Martin. Ich bin mittlerweile Postdoc an der Justus-Liebig-Universität in Gießen im schönen Mittelhessen. Und wenn ich auf der Arbeit bin, beschäftige ich mich viel mit Methoden des maschinellen Lernens in der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung und eben auch in der Lehre.
Super cool. Vielen Dank, dass du heute da bist und wir mit dir über deine Projekte und deine Forschung sprechen dürfen. Zum weiteren Kennenlernen machen wir jetzt noch so ein kurzes Spiel. Es nennt sich Icebreaker und wir werden dir jetzt so ein paar Sätze geben, die Satzanfänge davon, die du gerne dann beenden darfst mit so viel persönlichem Inhalt, wie du es für richtig
Ich bin
hältst.
gespannt.
Und da kriegen wir dann so einen kleinen Eindruck davon, wer sich eigentlich hinter Paul Martin verbirgt und was du sonst so machst. Und deswegen fangen wir gerade mit dem ersten Satzanfang an. Und zwar würden wir gerne wissen, ein erfolgreicher Tag an der Uni beginnt.
Mit Sonnenschein, einem Gefühl des Wachseins und einem leeren E-Mail-Postfach.
Sehr gut. Und ein Buch, das jeder gelesen haben sollte?
Natürlich thematisch zu meinem Themengebiet. Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl von Katharina Zweig.
Das passt gut zur letzten Frage oder beziehungsweise zum letzten Satzanfang. Wenn du gerade keine Daten analysierst, dann?
Dann mache ich gerne Musik. Ich spiele unter anderem Trompete und Flügelhorn und bin vor allen Dingen am Sonntag sehr häufig im Festzelt zu finden und mache gerne auch im Frühschoppen Musik.
Super cool, vielen Dank. Wir würden jetzt mit dir ins Thema einsteigen. Und zwar haben wir ja jetzt momentan in unserer digitalen Zeit, lernen ja immer häufiger auch in digitalen Räumen. Und auf Lernplattformen, in Online-Kursen oder auch mit interaktiven Aufgaben findet dort Lernen statt. Und es entstehen dabei ja jede Menge Daten. Das sind ja Klicks, Bearbeitungszeiten, Antworten und so weiter und so fort. Und diese digitalen Fußspuren können ja für die Bildungsforschung total spannend sein. Was findest du denn da besonders interessant daran?
Genau, du hast schon angesprochen, dass wir heute in vielerlei Hinsicht digitale Fußspuren hinterlassen. Man spricht ja heute auch von Big Data, also riesigen Datenmengen, die wir beispielsweise in Online-Systemen gewinnen. Und interessant am Lernprozess ist ja eigentlich, dass wir nicht mehr nur Prä-Post abprüfen können, also welche Lernzugewinne gibt es beispielsweise durch Intervention von einem Prä-Zeitpunkt zu einem Post-Zeitpunkt. Wir können jetzt durch diese Daten sehr gut den gesamten Lernprozess kontinuierlich verfolgen und damit eben auch sehr kleine Veränderungen wahrnehmen, analysieren und so auch den Lernprozess als solchen erfassen, ohne dass wir von oben eingreifen müssen und solche Tests administrieren müssen, wie beispielsweise Prä- oder Post-Tests.
Ja, und hier würde ich direkt schon dann eine Anschlussfrage stellen. Du nutzt ja eben genau solche Daten und gehst da methodisch mit Machine Learning dran, um diese zu analysieren. Kannst du uns und unseren ZuhörerInnen kurz erklären, wie wir uns das vorzustellen haben?
Genau, in den letzten Jahren taucht der Begriff der künstlichen Intelligenz oder auch des maschinellen Lernens, des Machine Learnings immer häufiger auf. Und der Begriff der künstlichen Intelligenz ist eigentlich an sich kein neuer Begriff. Ganz allgemein beschäftigt sich KI ja auch mit Systemen der Problemlösung. Und dieser Begriff der KI, der besteht schon seit Jahrzehnten. Auch der Begriff des Machine Learnings, den gibt es schon seit den 1990er Jahren. Und was mittlerweile das Neue ist, sind diese großen künstlichen neuronalen Netzwerke, die wir eben auch in den Naturwissenschaftsdidaktiken nutzen können, um methodisch neue Zugänge zu gewinnen, um Lernen eben zu analysieren. Was können nämlich diese Machine Learning-Methoden eigentlich leisten? Wir haben eben schon über große Datensätze gesprochen. Die sind sehr gut darin, Muster in Daten zu erkennen. Also Muster, die wir vielleicht selbst als WissenschaftlerInnen nicht wahrgenommen haben, die können von solchen Methoden sehr gut erfasst werden, können auch skaliert werden über ganz viele unterschiedliche Datenbeispiele. Und dabei können solche Methoden genutzt werden, um sowohl exploratorisch als auch konfirmatorisch vorzugehen. Beispielsweise gibt es unsupervised Machine Learning. Unsupervised Machine Learning kann genutzt werden, um eben solche Muster aus Daten zu extrahieren. Es gibt auch Supervised Machine Learning. Das kann beispielsweise für Automatisierungsprozesse angewendet werden. Und das Ganze kann den naturwissenschaftsdidaktischen Forschungsprozess eben aus methodischer Perspektive auch bereichern.
Das sind ja unheimlich viele Informationen, die da zusammenkommen und ja auch unheimlich viele Vor- und Nachteile mit sich bringen können. Jetzt kommst du ja aus der Chemiedidaktik und bist ja auch jemand, der mit jungen Menschen arbeitet und ihnen versucht, Chemie beizubringen. Wie oder welche Vorteile siehst du denn jetzt bei der Herangehensweise, Machine Learning für die Forschung in der Chemiedidaktik zu nutzen?
Also ich glaube, wir haben schon einige Vorteile, wenn wir diese Methoden nutzen, weil wir nochmal neue Zugänge erhalten, um Daten zu analysieren. Ich habe einige dieser Vorteile eben bereits angesprochen. Wir haben die Möglichkeit, sicherlich sehr große Datenmengen zu analysieren. Das heißt, wir können bestehende Erkenntnisse versuchen, über Datenpunkte hinweg zu analysieren, vielleicht auch wiederzufinden. Beispielsweise können wir in einem Datensatz Muster suchen und überprüfen, ob wir ähnliche Muster auch an anderen Universitäten, Institutionen oder vielleicht sogar in anderen Sprachen wiederfinden können. Wir können natürlich insgesamt in den Naturwissenschaftsdidaktiken komplexe Zusammenhänge untersuchen, aber diese Methoden helfen uns auch dabei, nochmal ins Detail reinzuschauen. Wir können viele Muster in einem großen Datensatz analysieren, extrahieren und versuchen, diese Muster eben auch auf weitere Kontexte anzuwenden. Das wären solche Vorteile, die sich vor allen Dingen auf das Feld des Unsupervised Machine Learning beziehen. Aber natürlich gibt es auch das Supervised Machine Learning. Das bietet sich beispielsweise an, um automatisiert Freitextantworten zu analysieren. Das haben wir beispielsweise auch in meinem Forschungsprojekt getan. Dort haben wir ein solches Modell entwickelt und dann die Freitextantworten von Studierenden der organischen Chemie damit analysiert, in der Hoffnung, deren Konzeptverständnis verbessern zu können. Und wir können durch diese Möglichkeit der automatisierten Analyse eben dann wieder auch große Datensätze gewinnen, die nicht nur punktuell lernen, erheben, erfassen, sondern das eben auch kontinuierlich, longitudinal über unterschiedliche Erhebungszeitpunkte tun und so vielleicht auch in Zukunft den Lernprozess über die Zeit besser aufschlüsseln.
Das ist wirklich super spannend und du hast jetzt auch schon viel eben so die Perspektive auch vor allem auf, was es für das Lehren bedeutet, mit angesprochen. Und aus einer forschungsmethodischen Perspektive ist es aber natürlich irgendwie ja auch super anspruchsvoll, also Machine Learning als Methode. Und da wäre jetzt irgendwie noch so die Frage, wie stellst du denn da sicher in deiner Forschung, dass eben die Ergebnisse auch reliabel und valide bleiben, gerade wenn du ja auch im Prinzip der Maschine so ein bisschen das überträgst, was du sonst vielleicht als Mensch auch machst mit kleineren Datenmengen oder so.
Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Wir geben natürlich eine gewisse Verantwortung in unserem eigenen Forschungsprozess als Naturwissenschaftsdidaktiker ab, eben an Modelle des maschinellen Lernens, also vereinfacht gesprochen an statistische Modelle, in denen verschiedene Entscheidungsregeln über Korrelationen hinterlegt sind. Und wir machen uns damit natürlich auch in gewisser Weise verletzlich, weil wir geben Kontrolle ab. Kontrolle nämlich an solche Systeme, solche Modelle. Und diese können wir, wenn sie einmal trainiert sind, eben zwar neu trainieren, aber wenn wir sie so anwenden, können wir sie nicht verändern. Und deswegen sprichst du zwei ganz wichtige Punkte an, Punkte nämlich der Reliabilität und auch der Validität von Forschung mit maschinellem Lernen. Und ich glaube, das sind auch Punkte, wo wir als Naturwissenschaftsdidaktiker, die sich vielleicht auch versuchen wollen, in der Methodenanwendung noch im Aushandlungsprozess sind. Also hier geht es noch weiterhin darum, Standards festzulegen. Ich kann mal sagen, wie ich das in meinem Fall versucht habe zu meistern. Grundsätzlich gibt es einen methodischen Rahmen, der sich gut anbietet, um qualitative und quantitative Forschung mit maschinellem Lernen zu gestalten. Und das ist der methodische Rahmen der Computational Grounded Theory. Und diese Computational Grounded Theory, die kennt vier Schritte in der Datenanalyse, um eben bestenfalls Reliabilität und auch Validität in der Forschung herzustellen. Ich versuche die Schritte mal ganz kurz nachzuvollziehen. Also dieser erste Schritt ist die Mustererkennung. Man wendet Methoden des Unsupervised Machine Learning an, um explorativ Muster aus Daten abzuleiten. Dann kommt der zweite Schritt, das ist die Musterüberprüfung. Hier kommt jetzt der Mensch wieder ins Spiel, denn der Mensch muss letztlich entscheiden, ob bestimmte Muster überhaupt in einem Kontext sinnvoll sind oder auch nicht sinnvoll sind. Und das ist ein ganz wichtiges Element der Computational Grounded Theory, also so ein Element der Human-Computer Interaction. Man bekommt einen maschinellen Output, muss diesen analysieren, interpretieren und auch auf Sinnhaftigkeit überprüfen. Der dritte Schritt wäre dann die Musterbestätigung und hier kommt die Reliabilität wieder ins Spiel, denn in diesem Schritt der Musterbestätigung wendet man nun eben Methoden des Supervised Machine Learning an und versucht nun über unterschiedliche Datensätze, die beispielsweise mit unterschiedlichen Aufgaben erhoben wurden, an unterschiedlichen Institutionen erhoben wurden, in unterschiedlichen Sprachen formuliert wurden, die Reliabilität dieser Muster zu überprüfen. Und schließlich haben wir noch einen vierten Schritt angewendet, den Schritt der Mustertransparenz. Es gibt mittlerweile auch gute Verfahren der sogenannten Explainable AI, also Methoden, die zur Transparenzaufklärung genutzt werden können. Und mithilfe dieser Methoden ist es dann wiederum möglich zu untersuchen, ob denn tatsächlich die Muster, die man bekommt, tatsächlich diejenigen sind, die sinnvoll sind, beziehungsweise man kann mit diesen Methoden überprüfen, ob diese Methoden denn ähnliche Begriffe zur Kodierung heranziehen, wie wir Menschen das machen. Jetzt habe ich ganz schön viel am Stück geredet und freue mich auf die nächste Frage.
Die auch tatsächlich jetzt, weil du es gerade gesagt hast, ja, sich auf Menschen beziehen wird. Und zwar hattest du ja auch schon erwähnt, dass ein Schwerpunkt deiner Arbeit auf diesem individualisierten Lernen und den Feedbacks liegt. Und du hattest auch erwähnt, dass maschinelles Lernen jetzt ja auch Feedbacks automatisieren und Aufgaben an den entsprechenden Lernstand anpassen kann. Wie genau funktioniert das?
Das ist eine sehr gute Frage und da würde ich euch mal mitnehmen auf eine ganz kurze Reise durch meine Promotion. Also ich habe angefangen 2022 im Juni und damals war meine erste Aufgabe die automatisierte Bewertung von Freitextantworten in drei binären Kategorien. Also binär heißt, dass Kategorien entweder als vorhanden oder nicht vorhanden gewertet werden können. Wir haben relativ schnell festgestellt, und das zeigt eigentlich auch die Literatur, dass so eine automatisierte Analyse mit einer geringen Anzahl an Kategorien mit Methoden des maschinellen Lernens heute sehr gut umsetzbar ist. Und dann haben wir uns aber gefragt, was bringt denn eigentlich diese automatisierte Analyse? Und bestenfalls können wir eben mit einer solchen automatisierten Analyse, Ann-Kathrin hat es bereits erwähnt, solche Dinge umsetzen wie individualisiertes Feedback oder auch individualisierte Aufgaben, um eben in unserem Fall Studierenden zu helfen, chemische Konzepte besser zu erfassen. Und wir haben festgestellt am Anfang dieses Projektes, dass diese binäre Analyse uns da erstmal auch gar nicht so viel weiterhilft, denn wenn gewisse Kompetenzen einfach vorhanden sind, können wir sie nicht mehr weiter fördern, beziehungsweise das Modell erreicht da die Grenzen, das Modell des maschinellen Lernens. Und deswegen sind wir eben auf die Suche nach feineren Mustern gegangen, um dieses Konzeptverständnis, wir sprechen auch häufig vom sogenannten mechanistischen Begründen in der organischen Chemie, um diese Aspekte genauer zu analysieren. Warum wollten wir das eben? Wir wollten eine Langzeitförderung erreichen, umsetzbar machen, die wir eben mit dem Modell des maschinellen Lernens begleiten können. Und dann haben wir im nächsten Schritt ganz viele Feedback-Bausteine formuliert, ganz viele unterschiedliche Aufgaben gestaltet, haben diese digital hinterlegt, haben unser Modell maschinellen Lernens nach und nach verbessert und wollten so eben den Studierenden dabei helfen, dass sie diese Konzepte besser verstehen können. Und da sind wir dann auch schon schnell im zweiten Teil meiner Promotion, weil dann haben wir diese Methoden des maschinellen Lernens eben als ein Werkzeug genutzt, um sehr viele Datenpunkte über ein Semester hinweg zu erheben und den Lernprozess in der organischen Chemie damit auch zu begleiten.
Okay, das also klingt jetzt alles bisher so, als hätte das nur Vorteile und einfach ein Riesenpotenzial für die Lehre. Und da frage ich mal für Ann-Kathrin und mich, aber auch für alle ZuhörerInnen,
Ja.
sollten wir jetzt einfach alle anstreben, das auch für unsere Lehre zu nutzen? Also vor allem auch Richtung adaptives Lernen, weil das automatisch irgendwie alles besser macht, oder kannst du uns da vielleicht auch noch mehr mitgeben, wo wir vielleicht darauf achten sollten?
Ja, das ist eine richtig, richtig gute und richtig spannende Frage. Also ich glaube erstmal, und das geht bereits aus meinen vorherigen Antworten hervor, dass diese Methoden des maschinellen Lernens auf jeden Fall Potenzial haben. Einerseits für die Lehre, also wir können automatisiert Freitext antworten und vieles mehr bewerten, analysieren. Andererseits auch für die naturwissenschaftsdidaktische Forschung, weil wir Muster erkennen können, nochmal auf eine neue Art und Weise qualitative Forschung gestalten können. Aber natürlich gibt es auch nicht nur Vorteile bei diesen Methoden. Sicherlich, darüber haben wir gar nicht gesprochen, man muss sich natürlich auch in diese Methoden einarbeiten. Es gibt mittlerweile einige gute Bücher, die einem da in die Hand gehen. Beispielsweise haben Peter Wulff, Markus Kupsch und auch Stina Kreis dazu ein gutes Buch veröffentlicht, wann, wie man überhaupt diese Methoden anwenden kann. Aber ehrlicherweise ist es dennoch kein Selbstläufer, gerade auch bei der Implementation in der Lehre. Und das haben wir auch festgestellt. Wir haben nämlich die Lernverläufe von Studierenden nach diesem Machine Learning gestützten adaptiven Lernen untersucht. Und wir haben letztlich festgestellt, dass leistungsstärkere Studierende in unserem Fall, in unserem Setting, deutlich mehr profitieren als beispielsweise leistungsschwächere Studierende. Und das ist erstmal ein Ergebnis, mit dem wir vielleicht gar nicht so gerechnet haben, weil wir haben zumindest gehofft, dass sich Leistungslücken, die zu Beginn eines Kurses vorherrschen, dass diese sich nicht verstärken, sondern dass diese sich bestenfalls sogar schließen können. Und wir haben eigentlich das Gegenteil beobachtet. Wir haben nämlich feststellen müssen, dass Leistungslücken in Teilen bestehen geblieben sind, sich in Teilen sogar verstärkt haben. Und ich glaube, dieses Potenzial der Adaptivität ist da. Man kann Lehre individualisierter gestalten, das natürlich nicht nur auf kognitive Aspekte bezogen, sondern auch auf affektive Aspekte bezogen. Aber wir sollten dennoch aufpassen, dass wir gerade nicht diejenigen abhängen, die vielleicht am meisten unsere Hilfe benötigen. Und deswegen glaube ich, dass es in Zukunft weiterhin wichtig sein wird, dass wir auch solche KI-gestützten Lernumgebungen nicht autonom in Lehre implementieren, sondern dass diese Lernumgebungen auch begleitet werden von uns Fachdidaktikern, von den FachwissenschaftlerInnen natürlich auch und dass gerade die leistungsschwächsten Lernenden dann bestenfalls auch aufgefangen werden durch andere Formen des Lehrens und Lernens.
Also das heißt im Prinzip, dass maschinelles Lernen zwar die Lehre unterstützen kann, aber sie eben nicht ersetzen, weil es halt nach wie vor, auch wenn manche Dinge automatisiert ablaufen, die Lehrenden ja immer noch ihre Diagnosekompetenz brauchen, um auch wirklich abzuschätzen, ob das Feedback, was jetzt durch quasi die Maschine automatisiert erfolgt, tatsächlich auch dem entspricht, was da gefeedbackt werden soll. Aber auch Lernende müssen dann entsprechend halt auch annehmen, also dieses Feedback, was jetzt ja nicht mehr von einer Person oder nicht mehr nur von einer Person kommt, sondern eben jetzt dann von einer programmierten Maschine, die müssen das ja auch lernen anzunehmen. Habt ihr da in irgendeiner Art und Weise schon Daten bekommen, wie das tatsächlich bei Studierenden dann ankommt, dass sie jetzt von einer Maschine quasi Feedback bekommen?
Dazu kann ich noch zwei Sachen sagen. Also grundsätzlich haben wir in diesem Projekt ein sogenanntes BERT-basiertes Sprachmodell verwendet Und dieses dient der reinen Textklassifikation, aber nicht der Textgenerierung. Das können wir uns also nicht so vorstellen wie ein GPT-Sprachmodell, wie beispielsweise ein ChatGPT, wo das Feedback dann generiert wird, sondern diese BERT-basierten Textmodelle, die klassifizieren, bewerten also erstmal nur die Freitextantworten. Und was wir im Vorhinein gemacht haben, wir haben rund 25 Feedback-Bausteine vorab menschlich formuliert und haben dann lediglich auf Basis der automatisierten Klassifikation über Wenn-Dann-Befehle, also regelbasiert, diese Feedback-Bausteine Bestandteile zu den jeweiligen Studierenden zugeordnet. Das bedeutet, in unserem Fall wurde das Feedback noch nicht von einer generativen KI produziert, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber wir brauchen eben, du hast es angesprochen, die Diagnosekompetenz, dass wir zumindest in gewissermaßen antizipieren können, welches Feedback, auch welche Aufgaben für gewisse Lernenden hilfreich sein könnten und wie dann eine Zuordnung erfolgen sollte. Und das sind gar keine trivialen Fragen, denn wir müssen uns vorher Gedanken machen, welche Niveaustufen gibt es überhaupt? Lassen sich solche Niveaustufen in Lernprogressionen anordnen? Gibt es vielleicht auch mehrere dieser Stufen, die parallel nebeneinander stehen? Wie kann ich ein solches Feedback dann konzipieren, dass ich Lernenden dabei helfen kann, von einer Stufe in die nächste Stufe überzugehen? Was sind denn dann tatsächlich lernwirksame Formulierungen, lernwirksames Feedback und auch lernwirksame Übungen. Wenn ich zu dem Teil der Diagnosekompetenz noch was sagen darf, würde ich ergänzen, dass uns natürlich ein solches automatisiertes Verfahren auch dabei helfen kann, zu diagnostizieren. Beispielsweise haben wir unser System an einer US-amerikanischen Universität mit knapp 300 Studierenden erprobt. Wir konnten zumindest an vier Zeitpunkten im Semester diesen Studierenden automatisiertes Feedback und auch automatisierte Aufgaben bereitstellen. Vor allen Dingen der Beginn des Semesters hat sich hier auch als entscheidend erwiesen. Und gerade am Beginn könnte ich beispielsweise solche Modelle maschinellen Lernens nutzen, um die Lernenden vielleicht in unterschiedliche Kompetenzniveaus einzustufen. Und könne dann zu Beginn des Semesters gerade die Studierenden noch einmal anschreiben, dass es vielleicht zusätzliche Angebote wie Tutorien gibt oder ähnliches, um ihnen dann zu helfen. Also auch auf diesem Weg kann eine Diagnose erleichtert werden.
Du hast jetzt gerade auch schon wieder stärker noch die Lehre und auch ja, so Fachinhalte oder Stufen, auf denen irgendwie gelernt werden soll, so Learning Progressions angesprochen. Und hast es vorhin auch schon ein paar Mal gesagt, aber wir haben sehr viel oder sehr stark auch uns mit der Methode bisher beschäftigt. Die fachlichen Inhalte, die du dir in deinen Arbeiten anschaust und die ihr euch in den Arbeiten anschaut, ist ja das mechanistische Denken in der organischen Chemie. Und da wäre für uns auch nochmal spannend, warum ist es denn irgendwie so gut geeignet, die Methode für genau diese Fachinhalte? Also wie hängt das zusammen? Wie seid ihr da drauf gekommen?
Genau. Erstmal vorweg, maschinelles Lernen ist für uns eine Methode, eine Forschungsmethode, die uns eben dabei hilft, gewisse Denkprozesse oder auch ein Konzeptverständnis besser nachvollziehen zu können. Das heißt, wir selbst hier in der Arbeitsgruppe von der Nicole Graulich in Gießen forschen nicht an den Tools selbst, wir forschen auch nicht an den Interaktionen, die vielleicht Lernende, Studierende oder auch Lehrende mit diesen KI-Tools haben, sondern wir nutzen diese Methoden des maschinellen Lernens eben als ein Forschungswerkzeug und wir glauben, dass diese Methoden des maschinellen Lernens so diesen Werkzeugkasten des naturwissenschaftsdidaktischen Forschers erweitern kann. Und deswegen brauchen wir logischerweise Inhalte. Wir haben irgendwelche Forschungsfragen, die uns interessieren, die wir eben mit diesen Methoden adressieren können. Und das ist für uns, du hast es angesprochen, Steffi, das mechanistische Begründen. Mechanistisches Begründen kann man allgemein definieren als die Fähigkeit, die zugrunde liegenden Mechanismen von Phänomenen zu identifizieren, zu beschreiben oder auch zu analysieren, um das eigentliche Phänomen, welches uns interessiert, dann zu erklären, vielleicht auch vorherzusagen oder besser zu kontrollieren. Und wir haben uns eben dafür interessiert, wie sich genau dieses mechanistische Begründen longitudinal über ein Semester entwickelt. Bisherige Forschung hat zwar sehr viel schon zu dem mechanistischen Begründen gezeigt. Wir wissen zu verschiedenen Kontexten sehr gut, in welchem Umfang Studierende dieses mechanistische Begründen zeigen. Wir wissen bislang aber wenig, wie sich das über die Zeit entwickelt. Einfach gesagt, wir haben also sehr gute und viele punktuelle Einblicke. Wir wollten allerdings mehr als nur Momentaufnahmen erreichen und deswegen haben wir diese Methoden des maschinellen Lernens angewendet. Grundsätzlich wollten wir eben erst einmal den Lernprozess über ein Semester nachvollziehen und wollen dann aber auch erklären, warum wir bestimmte Lernverläufe über das Semester beobachten können, welche fachlichen Faktoren vielleicht für diese Lernverläufe verantwortlich sind und welche Faktoren darüber hinaus auch diese Lernverläufe erklären können. Und deswegen haben wir diese Methoden angewendet, aber eben mit dem Ziel, Forschungsfragen zu adressieren, die uns aus dem Blickwinkel des mechanistischen Begründens interessieren, nämlich wie entwickelt sich dieses mechanistische Begründen über die Zeit, welche unterschiedlichen Verläufe gibt es da und diese Diagnose könnte uns eben in Zukunft dabei helfen, die Lehre zu verbessern.
Wow, Wahnsinn, Paul. Also an der Stelle ist es wirklich krass, wie viele Daten ihr da jetzt schon gesammelt habt und auch wie viele Infos ihr dazu jetzt schon habt, was da mit maschinellem Lernen und eurer Forschung schon alles jetzt vorhanden ist und wo es jetzt auch weitergehen kann. Und du hast gerade auch schon so ganz leicht angeteasert, wo es denn vielleicht hingehen könnte, wenn du jetzt in die Zukunft blickst. Wie sollte Machine Learning idealerweise in der Hochschullehre integriert werden und was würdest du denn als nächstes gerne machen?
Das ist auf jeden Fall eine große Frage, wie Machine Learning in der Zukunft in die Hochschullehre integriert werden sollte. Ich würde sagen, wir haben in den letzten Jahren sehr viel uns mit damit beschäftigt, wie solche Methoden des maschinellen Lernens funktionieren, was diese Methoden vielleicht auch können. Forschung bezieht sich mittlerweile häufig auch auf ChatGPT oder Ähnliches. Ich glaube, wir sollten aber den Lernenden wieder stärker in den Blick nehmen. Das bedeutet, Forschung könnte natürlich insbesondere in den Naturwissenschaftsdidaktiken wieder hingehen zum Lernen und Lehren eben von naturwissenschaftlichen Inhalten. Und hier können wir dann, wie eben schon angeklungen, diese Methoden als Werkzeuge benutzen, um den Lernenden letztlich zu unterstützen. In unserem Fall wäre das sowas wie das Konzeptverständnis in der organischen Chemie oder auch das Formulieren von kausalen Freitextantworten. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, mit diesen Methoden das Lernen, also den Lernprozess an sich zu begleiten. Wir können bestenfalls das Verständnis von Studierenden, von Lernenden insgesamt fördern und auf diesem Wege eben tatsächlich das Lernen und Lehren mit diesen Methoden unterstützen. Da braucht es sicherlich Entwicklungsarbeit weiterhin, Entwicklungsarbeit von Modellen, die bestimmte Kompetenzbereiche analysieren können. Vielleicht wird es dann in Zukunft auch mehr Kooperationen in der Fachdidaktik selbst geben. Vielleicht werden mehrere Arbeitsgruppen auch zukünftig gemeinsam an Modellen arbeiten, um so diese Modelle auch breiter anwendbar zu machen. Aber das wäre aus der Lehrperspektive eben eine Möglichkeit, wie man das maschinelle Lernen weiter integrieren kann, eben um das Lernen selbst oder auch das Lehren zu adressieren. Und darüber hinaus glaube ich, auch unabhängig von dem maschinellen Lernen, dass wir weiterhin daran arbeiten können, wie denn diese sehr speziellen Kompetenzen, die wir in der organischen Chemie vermitteln, beispielsweise eben das mechanistische Begründen, auch auf andere Kontexte transferieren, wie die beispielsweise für gesellschaftlich relevante Themen wichtig sind, eine Rolle spielen und wie wir Studierenden bei uns der organischen Chemie eben auch dabei helfen können, in dieser zunehmend wachsenden Komplexität unserer Gesellschaft klarzukommen. Ich glaube, das wäre ein weiteres großes Vorhaben, was mich in Zukunft vielleicht mit, vielleicht auch ohne maschinelles Lernen interessieren würde.
Du bist jetzt der Experte, Paul, haben wir gemerkt
Vielleicht,
in dem Gespräch
vielleicht.
bisher. Was würdest du denn Lehrenden wie mir, die jetzt, also ich bin motiviert, ich bin interessiert, aber ich stecke da nicht so drin wie du und viele andere, die uns jetzt hier zuhören, wahrscheinlich auch nicht. Was würdest du denn Lehrenden empfehlen, die jetzt, bei denen du auch das Feuer entfacht hast, die Machine Learning irgendwie auch nutzen wollen, um Feedback zu geben in ihrer Lehre, adaptive Lernsysteme nutzen wollen? Was wäre da
Ja,
deine Empfehlung?
eine sehr gute Frage. Ich hoffe, dass ich vielleicht noch ein bisschen die Neugier wecken konnte und alle ZuhörerInnen jetzt auch vielleicht Energie haben, Elan haben, in so eine Thematik einzusteigen. Und ich glaube auch, es wird zukünftig von immer größerer Relevanz werden. Ich habe es eingangs schon mal erwähnt, es gibt mittlerweile auch Literaturbücher extra für die Naturwissenschaftsdidaktiken, die diese Methodenanwendung adressieren, schaut da gerne einmal rein. Es muss sicherlich auch nicht so komplex sein wie beispielsweise in meinem Projekt oder in anderen Projekten jetzt. Wir haben ja sehr fortgeschrittene Methoden des Deep Learnings angewendet, aber es gibt mittlerweile seit vielen Jahren eben auch traditionelle Methoden des maschinellen Lernens. Das sind beispielsweise sowas wie Decision Trees, eine Support Vector Machine oder auch die traditionelle logistische oder lineare Regression können auch als Methoden des maschinellen Lernens angewendet werden. Und die Anwendung dieser Methoden ist in Tutorials, beispielsweise in YouTube, auch sehr gut dokumentiert und funktioniert auch nicht nur mit der Programmiersprache Python, sondern ist beispielsweise auch mit R oder anderen Programmiersprachen umsetzbar. Das bedeutet, ich würde sagen, man darf klein anfangen. Man muss nicht immer das komplexeste Modell wählen. Ganz im Gegenteil, ich würde tatsächlich mit einfachen Modellen anfangen, würde ausprobieren, ob einfache Modelle, vielleicht auch schon vorprogrammierte Modelle in einem gewissen Kontext nicht auch gut funktionieren. So haben wir auch tatsächlich angefangen. Wir haben mit einem sehr einfachen, vortrainierten Modell anfangen können, das bereits vorher von Brandon Yeek entwickelt wurde und auch in der Community publiziert wurde. Das Ganze hat erstmal ganz gut funktioniert. Als wir dann allerdings in die weitere Forschung gegangen sind, haben wir dann letztlich unser eigenes Modell entwickeln müssen. Heißt aber auch, wenn wir eine ganz konkrete Lehraufgabe haben, kann es sinnvoll sein, in die Literatur reinzugucken. Dort ist schon vieles publiziert und da kann man auch auf einiges zurückgreifen. Es gibt beispielsweise auch schon Programmiercode, der an der einen oder anderen Stelle veröffentlicht ist. Und natürlich sollten wir unsere Basics und Grundlagen als FachdidaktikerInnen auch nicht außer Acht lassen. Also es geht uns ums Lernen und Lehren. Wir sollten logischerweise schauen, was wollen wir überhaupt lehren, was sollen unsere Adressaten, die SchülerInnen, die Studierenden vielleicht auch lernen. Und dann müssen wir natürlich erstmal Material gestalten, was wir als didaktisch wertvoll erachten. Und wir sollten natürlich auch eine möglichst klare Vorstellung haben von den Lernprozessen, die wir erwarten, beziehungsweise von den Lernmodellen, die wir da zugrunde legen.
Ich finde, das ist ein schöner Appell an alle, die jetzt gerade interessiert und motiviert dazugehört haben, das auch selber für ihre eigene Lehre mit einzusetzen. Und ich bin da auch dabei, auch wenn ich nicht aus der Chemie komme, sondern eher so in der Naturwissenschaftsdidaktik zu Hause bin. Aber ich hätte da auch richtig Lust drauf, das
Sehr schön.
mal auszuprobieren. Allerdings nicht mit Studierenden, sondern tatsächlich mit Grundschulkindern. Von daher, vielleicht
Das wäre auch
funktioniert das ja
spannend.
daher auch. Ne, sehr spannend, weil die ja noch eine ganz andere Denkweise haben und noch nicht so verschult sind an manchen Stellen. Vielleicht ist das auch, vielleicht sprengen die ja den Datensatz am Ende oder das
Das
Machine
könnte
Learning.
passieren, das könnte passieren. Ja.
Wunderbar. Wenn du jetzt dein Projekt zum Abschluss von unserem Podcast einmal in einem Satz beschreiben müsstest, wie würde dieser Satz lauten?
Ich würde sagen, Methoden des maschinellen Lernens erweitern erst einmal ganz allgemein das Toolkit des naturwissenschaftsdidaktischen Forschers und mit diesen Methoden können wir daher Lernprozesse prozessorientiert, longitudinal und sehr detailliert besser verstehen.
Cool. Das ist wirklich sehr prägnant in einem Satz zusammengefasst. Wahnsinn. Lieber Paul, also es war ein Fest, mit dir heute über deine Forschung sprechen zu dürfen. Und wir bedanken uns ganz,
Ebenso.
ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast.
Das war ein netter Nachmittag mit euch.
Und wir haben das also wirklich sehr genossen. Ich glaube, Steffi, ne, du fandest es auch.
Auf jeden Fall, ja.
Also sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und vielen, vielen Dank dafür, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast in dieses hochaktuelle, aber auch sehr komplexe Thema.
Und ich würde auch sagen, Paul, dass vielleicht nicht nur die Literatur lesen, sondern die Leute können dich ja vielleicht auch einfach kontaktieren. Da werden wir in der
Natürlich.
Folgenbeschreibung vielleicht auch deinen Kontakt einfach angeben.
Jetzt, yes, gerne. Ich sitze in Gießen und da werde ich auch erstmal bleiben. Von daher schreibt mich auch gerne an, wenn es Fragen gibt. Und ich glaube, gemeinsam als Community sind wir da auch stark. Bestenfalls schaffen wir es in Zukunft, dass nicht jeder sein eigenes Projekt starten muss und von null anfangen muss, sondern dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Ich glaube, deswegen sind wir ja auch eine Community, wie beispielsweise in der GDCP, wo man sich einander hilft, wo man sich Unterstützung leisten kann. Und so können wir vielleicht auch in Zukunft diese Modelle besser in die Lehre bringen und damit das Lernen in den Naturwissenschaftsdidaktiken verändern und verbessern.
Wundervolles Schlusswort, wirklich. Wunderbar. Das war auch unsere heutige Folge von Nicht den Fachraum essen, dem Podcast zur Forschung zum Lernen und Lehren in den Naturwissenschaften. Wir möchten uns sehr herzlich bei der GDCP-Stiftung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Didaktik der Chemie und Physik bedanken, die durch ihre Unterstützung ermöglicht, dass ihr diesen Podcast hören konntet. Weitere Informationen zu Nicht im Fachraum essen, zu weiteren Folgen und zum Podcast-Team findet ihr auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss!
Tschüss, macht's gut.
Diese Folge von Nicht im Fachraum essen wurde am 7. Oktober 2025 aufgenommen. Moderiert und redigiert wurde die Folge von Ann-Kathrin Krebs und Stefanie Lenzer. Der Schnitt wurde von Eva Bühler durchgeführt.